Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Ole schaut hin. Ihr fragt, wir antworten. Die Frage der Woche kommt dieses Mal von Nele aus Lindau. Und Nele möchte von uns wissen, warum gibt es fürs Kochen Sterne? Hey Nele, je länger ich drüber nachdenke, das ist echt eine total super und sinnvolle Frage. Vielen Dank dafür. Aber bevor wir deiner Frage nachgehen, schaue ich erstmal, was unser großer blauer Kumpel gerade so macht und dann legen wir los. Ole, wo bist du?
Ich bin in der Küche.
Oh je, wenn Ole so drauf ist, verheißt das nichts Gutes. Oh, hallo Ole.
Oh, nenn mich Jamie Olewer.
Wie bitte?
Von mir aus auch Tim Olzer.
Alles okay bei dir? Hast du dir den Kopf gestoßen?
Wieder mal werde ich hier verkannt.
Verkannt? Wohl eher durchschaut.
Schau lieber hier.
Ja, du trägst heute, was ist das, ein schwarzer Rollkragenpullover? Moment, ich wusste gar nicht, dass es Rollkragenpullover in deiner Größe gibt.
Hey!
Und ist das eine Baskenmütze?
Ja, ich bin der neue Stern am Kulinarik-Himmel.
Wohl eher eine Sternschnuppe.
Puh, du verschmähst mal wieder mein Talent.
Oh ja, dein Talent kenne ich. Alle Talente, um genau zu sein. Und Kochen gehörte bis jetzt überhaupt nicht dazu.
Hör mal, mein Mousse au Vin ist legendär.
Das kann ich genauso bestätigen. Schöner wäre es nur, wenn es tatsächlich eine Legende wäre.
So ein Banause.
Naja, aber warum hast du denn da Block und Stift liegen? Willst du ein Rezeptbuch schreiben?
Oh, ich? Halt dich fest. Darf ich um einen Trommelwirbel bitten?
Nein.
Menno. Also, ich werde Restaurantkritiker.
Wie bitte?
Ja, überleg doch mal. Was mache ich am liebsten?
Schlafen?
Okay, stimmt. Aber am zweitliebsten?
Essen.
Siehste? Und was läge da näher, als meine gesammelten Erfahrungen kompetent einzusetzen?
Aha.
Ja, denk doch mal weiter. Ich biete allen meinen Freunden ein seriöses und ehrliches Feedback, wenn sie mir ihr Lieblingsessen bringen.
Wie bitte, Ole? Was?
Ja, sie bringen mir ihr Essen, ich probiere es und sage ihnen dann, ob es lecker war oder nicht. Großartig, oder?
Ja, wobei ich mich erwundere, dass da überhaupt jemand mitmacht.
Wieso? Wolltest du nicht auch schon immer mal wissen, was ich über dein Essen denke?
Naja, die Teller sind jedes Mal leer und meistens sogar noch abgeleckt.
Schon, aber kommt das daher, weil es so lecker ist oder weil ich einfach nur so viel Hunger hab?
Guter Einwand. Und wenn du das Essen deiner Freunde lecker findest?
Dann bekommen sie von mir eine Eule verliehen.
Eine Eule?
Ja, ich hab gelesen, Sterne gibt es schon.
Stimmt.
Du, Basti?
Ja, Ole?
Warum gibt es fürs Kochen Sterne?
Hey, gute Frage.
Ja, finde ich auch.
Oh, und Nele erst.
Will die auch, dass ich ihr Essen bewerte? Ach, der Druck fängt ja jetzt schon an.
Oh, Ole. Nele hat uns eine Kinderfrage geschickt. Und genau wie du möchte sie wissen, warum kriegt man fürs Kochen Sterne?
Also, ja, ich fänd ja Eulen wären viel sinnvoller.
Woher kommen die Sterne und wie bekommt man diese Sterne eigentlich?
Stimmt, gute Frage. Ich kann ja nicht überall sein.
Und welche Unterschiede gibt es wohl bei einem, zwei oder drei Sternen?
Es gibt mehr als eine Eule? Sterne?
Oh. Ja, bis zu drei.
Sowas.
Oder ich glaube, es wird Zeit, dass wir beiden hier mal wieder genauer hinschauen. Also, Kumpel.
Bon Appetit.
So, Ole, lass uns mal schauen, was wir zum Thema Sterneküche alles im schlauen Notizbuch finden.
Die Kurzversion, es gab mal einen ganz fürchterlichen Koch, der immer nur Gemüse gekocht hat und dafür hat er einen auf den Deckel bekommen und sah Sterne.
Nein. Sterne gibt es für hervorragendes Essen. Oh. Hör zu, zu den ersten Küchenchefs, deren Küchen mit Sternen ausgezeichnet wurden, zählen Eugène Brasier, Marie Bouget, ausschließlich französische Köche.
Ja, für mich klingt das alles eher spanisch.
Zum unangefochtenen Rekordhalter wurde später das Restaurant L'Auberge du Pont de Coulanges von Paul Bocuse. Der hat bei Lyon gekocht und war von 1965 bis 2019 jedes Mal mit 3 Michelin-Sternen ausgezeichnet.
Wow, klingt, als ob der Herr weiß, was er da macht.
In Deutschland gibt es nur ein einziges Haus, das seit 1966 in jeder Ausgabe des Michelin-Führers einen Stern bekommen hat. Das Restaurant Adler in der Gemeinde Häusern im Südschwarzwald.
Adler? Ernsthaft? Sollte das nicht besser Eule heißen?
Wahrscheinlich schon. Aber Ole, jetzt wissen wir ja schon ein bisschen mehr über Sterneküche, aber für Neles Frage reicht das nicht aus.
Ja, warum es fürs Kochen Sterne gibt, immer noch eine sehr berechtigte Frage.
Und ich habe mal wieder eine Idee, wer uns jetzt helfen kann.
Wenn du da jetzt nicht mindestens auf Sternenniveau ablieferst.
Sogar auf 3-Sterne-Niveau.
Wow.
Denn Thomas Bühner hat sich im Restaurant La Vie in Osnabrück sogar 3 Sterne erkocht. Der Restaurantführer Gourmilleux hat Bühner sogar 2001 zum Aufsteiger des Jahres gekürt und nur 5 Jahre später sogar zum Koch des Jahres.
Ja, ja, okay, den lasse ich gelten.
Boah, dann bin ich aber beruhigt.
Beruhigt bin ich erst, wenn du von dem auch kochen lernst.
Hey, so schlecht koche ich auch wieder nicht.
Na los, zack, 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 ruf an. Wir essen zeitig.
Hallo Thomas, vielen Dank, dass du Zeit für uns hast. Ich grüße dich.
Ja, guten Morgen. Freut mich auch sehr, dass du mich ausgewählt hast.
Ja, ich meine, wir haben die perfekte Frage, glaube ich, für dich. Denn Nele aus Lindau möchte von uns wissen, warum gibt es fürs Kochen Sterne? Also, Thomas, warum gibt es denn fürs Kochen Sterne? Und woher kommen die?
Ja, ich habe ja mal ein 3-Sterne-Restaurant gehabt hier in Osnabrück. Und deshalb kann ich sagen, ein mühsamer Weg von 1 bis 3 Sterne.
Ja.
Die Sterne, Michelin-Sterne, vergibt der Guide Michelin. Mhm. Das sind die, die auch die Reifen machen. Die haben eine eigene Redaktion. Mhm. Und die vergeben am Jahresende mittlerweile weltweit, nicht in allen Ländern der Welt, aber in vielen Ländern eben Michelin-Sterne. Entstanden ist das aus der Überlegung, wer viel reist, verbraucht viele Reifen und war praktisch eine Marketinggeschichte. Mhm. Die haben das als Werbung benutzt.
Ach so, das heißt, die haben dann quasi gesagt, wenn du viel reist, dann sagen wir dir unterwegs, wo du am besten essen kannst?
So ungefähr, genau.
Aha. Und wie schafft man es dann, Sterne zu bekommen?
Ja, zuerst mal muss der Guide Michelin auf dich aufmerksam werden. Das kannst du selber veranlassen, dass du dort anrufst und sagst, ich habe ein neues Restaurant und komm doch mal vorbei. Gäste können da hinschreiben, Journalisten können sagen, wir wollen das, also kann von ganz unterschiedlichen Seiten kommen.
Ja.
Und dann wirst du anonym besucht, mehrmals besucht. Also es gibt sich niemand selten. Die haben auch unterschiedliche Bewertungen unterhalb vom Stern. Also es gibt ja auch noch den Bib Gourmand für günstige, einfache, aber gute Gerichte. Und es gibt Ausstattungsmerkmale, also die Bestecke in unterschiedlichen Farben,
in
Rot und in Schwarz, die praktisch die Ausstattung symbolisieren, wie komfortabel das Hotelzimmer oder Restaurant ist. Der Guide Michelin bewertet auch Hotels, aber die Sterne für das Restaurant darf man nicht mit den Sternen eines Hotels vergleichen. Also ein Hotel kann 5 Sterne haben.
Mhm.
Das ist eine der höchsten Auszeichnungen, aber im Restaurant überhaupt keine Auszeichnung.
Okay.
Also wichtig ist immer dieser Stern, der ja kein richtiger Stern ist. Franzosen sagen zu dem Symbol Macaron, also diese kleinen Eiweißgebäcke mit der leckeren Füllung da drin.
Ach, das ist ja spannend. Und gibt es dann, du hast ja gerade gesagt, auch die Ausstattung ist wichtig, wie das Restaurant so wahrscheinlich so aufgebaut ist. Aber welchen Unterschied gibt es denn so konkret zwischen 1, 2 oder 3 Sternen? Das scheint ja eine Aufzeichnung zu sein, die aufeinander aufbaut.
Also Michelin sagt selber, sie bewerten nur das Essen.
Okay.
Ausschließlich das Essen. Ich glaube, dass wenn einer in ein 3-Sterne-Restaurant geht, er auch Erwartungen an den Service, an das Ambiente, also wie bequem sitze ich da, an die Ausstattung, wie edel sind die Gläser, gibt es Blumen oder nicht. Aber Michelin sagt, wir bewerten nur das Essen.
Mhm.
Und er sagt auch bei den Sternen, man darf den Stern eines einfachen Gasthauses nicht mit dem eines Luxusrestaurants vergleichen.
Okay.
Das heißt, der Anspruch, den ich mir selber stelle, den muss ich auch erstmal erfüllen.
Ja.
Als Beispiel, ein Gasthaus, das wirklich gut kocht, kann er einen Stern bekommen. Ein Luxushotel, das sich alle Mühe gibt, muss höhere Erwartungen erfüllen bei 1 Stern und hat deswegen noch längst keinen Stern. Ich müsste jetzt einmal zurückgreifen und mir einen Michelin nehmen. Wo habe ich einen liegen? Da haben sie auf einer der ersten Seiten das ziemlich klar gesagt.
Ja.
Also gleichmäßig gute Qualität, hervorragende Küche ist 1 Stern, ein Umweg wert sind dann 2 Sterne und eine Reise wert, so ungefähr eine eine ganz einfache Definition dessen. Das sind dann halt 3 Sterne. Ich habe allerdings den Eindruck, früher, dass das so war, dass Michelin vielleicht nicht gesagt, aber gedacht hat, um 3 Sterne zu bekommen, musst du einer der Besten des Landes sein. Mhm. Heute musst du einer der Besten der Welt sein, wow, um 3 Sterne zu haben.
Kannst du dich noch daran erinnern, wie es für dich war, als klar war, du bekommst einen Stern? Ich meine, war dann jemand von Michelin bei dir oder gab es einen Brief? Und wie hast du dich damals gefühlt? Das ist doch eine super Auszeichnung.
Also ich habe ja auch das erlebt, ganz am Anfang meiner Karriere. Ich habe ein Sterne-Restaurant übernommen als Küchenchef, das La Table in Dortmund. Mhm. Und wir haben erstmal einen Stern verloren. Oh. Das ist grausam. Ich habe dann mit Michelin telefoniert. Die haben gesagt, du hast ihn nicht verloren. Du hast ihn nach einem Jahr nicht bekommen. Also es wird ja auch noch jedes Jahr überprüft.
Okay.
Wir haben ihn dann Ende 95 wiederbekommen. Also für den 96er Führer, das war natürlich ein Riesenmoment. Ich habe meine Mutter angerufen, habe gesagt, du, wir haben einen Michelin-Stern. Und meine Mutter hat dann gesagt, du, hier in Paderborn, da lebt meine Mutter, hat ein neues Hotel eröffnet, das hat 3 Sterne. Und ich habe gesagt, ein Reisebus hat mich auf der Autobahn überholt, der hat 5 Sterne gehabt. Also es ist ganz schwer zu erklären. Ja. Für mich war es die Erfüllung meiner Träume, aber für Außenstehende manchmal schwer zu verstehen.
Aber das heißt, das war im Grunde von Anfang an dein Ziel, ich will in die Sterne-Gastronomie, in die Sterne-Küche?
Ich wusste zunächst nicht, was ich werden soll oder will oder kann. Habe einen Eignungstest beim Arbeitsamt gemacht und hatte die meisten Punkte bei Bäcker, Koch und Landwirt. Ja. Landwirt ging nicht, wir hatten kein Land, Bäcker wollte ich nicht werden. Also habe ich mich für den Koch entschieden und habe dann nach ein paar Tagen zu meinen Eltern gesagt, wenn ich jetzt schon Koch werden muss, dann will ich aber auch ein guter Koch werden. Ich wollte in ein Restaurant und damals ich hatte überhaupt keine Ahnung von Sternen, anderen Auszeichnungen und überhaupt das, was das bedeutet. Aber mir war immer klar, ich möchte es besonders gut machen. Mhm. Und als ich dann von Michelin gehört habe, habe ich natürlich auch gesagt, ich will auch mal ein Sterne-Restaurant haben. Aber als ich den ersten Stern bekommen habe, wollte ich natürlich den zweiten Stern. Mhm. Als wir den zweiten Stern bekommen haben, hat mich als Journalist gefragt, was kommt jetzt? Und dann habe ich gesagt, jetzt arbeite ich für den dritten Stern. Und da hat er gesagt, meine Güte, wie kann man so unzufrieden sein? Du gehörst schon zu den Besten. Und da habe ich gesagt, ja, aber wenn ich jetzt nicht weiter daran arbeite, werde ich vielleicht den zweiten Stern verlieren. Ja. Ich will ihn niemals verlieren. Deswegen arbeite ich am dritten Stern. Und so ging das dann immer weiter.
Spannend, das bedeutet aber auch, dass man die Sterne im Grunde jedes Jahr neu verteidigen muss. Eigentlich fängt man jedes Jahr bei Null an, oder?
Man fängt jedes Jahr bei Null an. Und auch die Gruppe der Sterneköche, der 3-Sterne-Köche, das sind ungefähr im Augenblick 130 Menschen in der Welt, Männer und Frauen.
Wow.
130 bedeutet bei 196, 197 Staatspräsidenten. Die Gruppe der Sterneköche ist kleiner als die der Staatenlenker, sie ist kleiner als die der Formel-1-Rennfahrer, sie ist kleiner als die Gruppe der Astronauten.
Ja, ganz zu schweigen von Fußball-Bundesliga-Profis.
Genau. Selbst es gibt mehr Menschen auf der Welt, die sich Fußball-Weltmeister nennen dürfen.
Ja, Wahnsinn. Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass es ja neben dem Michelin-Stern noch andere Auszeichnungen gibt, die auch wichtig sind. Was gibt es denn daneben, neben diesen Sternen?
Also alle Auszeichnungen sind wichtig, die es da gibt. Es gibt eine Vielzahl davon. Und die wichtigste, würde ich sagen, ist das Lob der Gäste, weil die stimmen mit den Füßen ab. Mhm. Und wenn die alle zufrieden sind, kommt der Rest von selber. Ja. Es gibt in Deutschland den Gourmillot noch, bedeutender Führer. Es gibt den Aral-Schlemmer-Atlas, es gibt den großen Bertelsmann Guide, es gibt den Gusto-Führer, es gibt aber auch Food-Blogger, es gibt Magazine, Essen und Trinken, Feinschmecker. Der Feinschmecker ist auch sehr populär und eine gewichtige Note.
Ja.
Also man steht eigentlich jeden Tag unter verstärkter Beobachtung.
Das glaube ich sofort. Aber jetzt habe ich noch mal eine Frage. Man sieht dann ja immer manchmal Bilder von Sterneküchen und von den Gerichten. Das wirkt immer so, so klein und filigran und gleichzeitig auf der anderen Seite muss man sagen, ja auch immer so teuer. Warum ist Sterneküche eigentlich so teuer?
Weil es einen riesengroßen Aufwand bedeutet. Okay. Also die ganz besonderen Produkte sind sehr teuer. Mhm. Aber auch, wenn man sich vorstellt, im La Vie haben wir circa 32, 33 Mitarbeiter gehabt, ja, für ein Restaurant, das maximal 35 Gäste hatte.
Oh, 1:1-Betreuung.
Also eine 1:1-Betreuung. Die Tischwäsche, die Gläser, die Blumen, es ist halt alles besonders. Und das kostet Geld. Es muss auch teuer sein, damit es einen Wert hat. Mhm. Also wenn die Kinder, die das jetzt hören, wenn die mal größer sind und sie möchten ihre Freundin oder später ihre Frau wenn ich meine Frau zum Geburtstag einlade oder, ja, weil wir einen Jahrestag zu feiern haben, dann will ich nicht für 25 Euro essen. Mhm. Ich möchte etwas Besonderes machen. Das ist ja auch ein Zeichen von Wertschätzung, ja, dass ich das mache. Und wenn man sich allein überlegt, durchschnittlich der Aufenthalt in einem Sterne-Restaurant, es ist ja kein To-Go-Food, dass ich mal eben nehme und dann weg. Die sitzen da 4, 5, 6 Stunden.
Wow.
Mit dieser 1:1-Betreuung, also einen Mitarbeiter 6 Stunden lang zu bezahlen, kostet eben alles Geld. Ja. Und ich weiß, das ist eine Herausforderung an die Branche, mhm, dass die Preise, die können nicht ins Unermessliche steigern, aber also das verträglich zu halten. Mhm. Aber wir bieten auch nun mal eine Leistung, die es so nicht wieder gibt.
Das heißt, das Ganze muss man auch als Erlebnis betrachten.
Ja, ich finde, ich bin so groß geworden. Meine Eltern waren nicht reich, mhm, nicht vermögend, aber auch nicht arm. Wir sind nicht essen gegangen, mhm, aber das, woran ich mich immer erinnern werde, ist, dass wir abends, mittags und abends gemeinsam am Tisch gesessen, ja, haben. Und beim Frühstück, zumindest wir Kinder mit meiner Mutter, dieses Zusammensitzen am Tisch, Zeit miteinander zu verbringen, mhm, mit der Familie, mit Freunden zu essen, ist ja auch ein Zeichen von Wertschätzung. Ja. Und das hat sich natürlich auch weiter fortgesetzt. Wenn heute ein Unternehmen Geschäftspartner oder Mitarbeiter einlädt, ist das immer ein Zeichen von großer Wertschätzung. Mhm. Zeit ist für uns alle das raste Gut das im stimmt. Augenblick.
Das stimmt wohl. Jetzt ist das La Vie in Osnabrück ja seit, ich glaube, 2018 geschlossen. Was planst du denn als nächstes?
Wir eröffnen in ungefähr 3 Wochen, also okay, Mitte April, wow, ein neues Restaurant in Taipei, in der Hauptstadt von Taiwan. Mhm. Auch da, wir haben 18 Mitarbeiter und dort sind die Wege ein bisschen kleiner und wir starten, wir haben im Augenblick 27 Stühle, 27 Plätze, ja, 18 Mitarbeiter. Ich glaube, dass das gut geht, weil wir es gut organisiert haben, mhm, und kürzere Wege haben, als wir die im La Vie hatten. Da wird es ein neues Restaurant geben. Ansonsten bin ich weiterhin viel in der Welt unterwegs. Ich bin gerade erst aus Boston zurückgekommen, wo ich ein Gastkoch-Event gemacht habe. Ich fliege am Sonntag in die Türkei, wo ich einen Vortrag halte, mhm, zum Thema Destination und Branding.
Wahnsinn, das klingt ja ganz, ganz toll und auch unglaublich vielfältig.
Ja, das ist der große Luxus, den ich habe, das schätze ich sehr, auch wenn ich mir das anders gewünscht hätte, als dass das Restaurant geschlossen wird. Das war nicht meine Entscheidung. Aber mein Leben ist so viel reicher geworden. Ich habe die ganze Welt bereist, mittlerweile auf jedem Kontinent der Welt gekocht. Mhm. Ich war alleine, also wenn ich jetzt die Orte zusammenzähle, im letzten halben Jahr, ich war in Vietnam, Zypern, in der Türkei, in Indien, in Taiwan, in Griechenland, in Amerika, in Boston. Ich fliege jetzt im April wieder nach Taiwan. Und so, ich habe Freunde auf der ganzen Welt. Ich finde es total bereichernd.
Das klingt fantastisch. Wenn man dann überlegt, dass das auf diesem kleinen Test beim Arbeitsamt-Fuß ist, das ja Wahnsinn.
Also ich glaube, wichtig ist das für all die jungen Zuhörer, ja, dass man am Ende das macht, was man gern macht. Ja. Und dass man sich eben auch auf die Sache konzentriert. Also ich habe häufig erzählt, dass wenn am 18. Geburtstag zwei Zwillinge auf der Parkbank sitzen und fragen, was willst du, fragen sich gegenseitig, was willst du aus deinem Leben machen? Ja. Und der eine sagt, ich will mit dem Segelboot um die Welt segeln. Und der andere sagt, ich hätte lieber eine Familie und möchte ein Haus bauen. Dann werden die beides, wenn die sich vornehmen, ob sie das bis 30 schaffen, sie werden es beides schaffen, weil sie andere Entscheidungen treffen. Ja. Der eine macht vielleicht einen Segelschein und der andere einen Bausparvertrag. Und wenn sie dann ihr Ziel, ihr definiertes Ziel verfolgen, werden sie es auch erreichen. Also, liebe Kinder, die Ziele nicht zu niedrig stellen und dranbleiben.
Und Ben, merkt dir dieses Feuer absolut an. Lieber Thomas, ganz, ganz herzlichen Dank für deine tollen Antworten auf unsere Fragen. Das war mir ein großes Vergnügen.
Dankeschön.
Dankeschön und alles hoffentlich Gute. Auch bald und alles Gute fürs neue Restaurant.
Tschüss, liebe Grüße an Ole.
Danke. Wow, Ole, jetzt haben wir beiden aber wieder eine ganze Menge erfahren.
Das war ein kulinarisches Meisterwerk.
Absolut. Lass uns doch mal schauen, was wir beiden alles aus diesem Gespräch mitgenommen haben.
Halte an deinen Träumen fest.
Stimmt, aber noch kurz zurück zum Thema. Hm? Restaurants mit Sternen auszuzeichnen ist im Grunde die Idee eines Reifenherstellers.
Klingt nach einer runden Sache. Verstehst du, runden?
Oh, diese Kopfschmerzen. Naja, auf jeden Fall hat der Reifenhersteller im Jahr 1900 erstmals einen Werkstatt- und Reiseführer herausgegeben. Im Jahr 1923 kam dann erstmal Restaurant- und Hoteltipps dazu. Und 3 Jahre später wurde zum ersten Mal ein Stern verliehen.
Der deinen Namen trägt.
Nee. Bewertungskriterien sind die gleichbleibende Qualität der Zutaten und deren Frische, ihre fachgerechte Zubereitung, die Harmonie der geschmacklichen Verbindung sowie die Innovation und die Einzigartigkeit der Gerichte, die sich in Kreativität und persönlicher Note widerspiegeln.
Die besten Gerichte entstehen aus Leidenschaft und Liebe zum Essen.
Ah, so ist es. In der deutschen Ausgabe wird es übrigens wie folgt beschrieben. Mhm. 1 Stern, eine Küche voller Finesse, einen Stoppwert. 2 Sterne, eine Spitzenküche, sogar einen Umwegwert.
Wow.
Und 3 Sterne, eine einzigartige Küche und eine Reise wert.
Wow.
Sprich, für 3 Sterne reisen die ganzen Gäste aus der ganzen Welt an.
Konfuzius sagt, wir schauen alle zum selben Himmel, aber wir sehen nicht alle die gleichen Sterne.
Aber der Aufwand, der dafür betrieben wird, ist auch riesig. Die Qualität der Zutaten, die aufwendige Zubereitung, die Ausstattung, die ganzen Menschen dahinter und das Ganze drumherum, das kostet wirklich unheimlich viel Geld.
Ja, aber jeder fängt mal klein an.
Das stimmt. Und neben dem Michelin-Stern gibt es noch etliche weitere Auszeichnungen. Aber, das hat Thomas super gesagt, am wichtigsten bleibt für ihn am Ende das Lob der Gäste.
Ja, es lohnt sich halt, wenn man das Lächeln auf den Gesichtern der Menschen sieht, die man ernährt.
Hört, hört. Liebe Nele, das war eine super spannende Frage von dir und ich hoffe, Thomas, Ole und ich, wir konnten dir heute zumindest ein wenig weiterhelfen.
Ein Fest für Gaumen und Ohr.
Wenn auch ihr Fragen an Ole habt, dann ruft uns doch an und sprecht uns eure Frage auf unseren Anrufbeantworter.
Unsere Telefonnummer ist wie ein Rezept. 0541 310 334.
Was für tolle Zutaten. Oder schickt uns zusammen mit euren Eltern eine E-Mail. Ihr erreicht uns unter
fragen@ole-podcast.de.
Und schaut auch unbedingt mal auf unserer Rezept-Homepage vorbei.
www.ole-podcast.de.
Also, bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt, Ole schaut hin. Ole?
Ja, Basti?
Sag mal, was passiert hier jetzt eigentlich mit diesen ganzen Essensresten, die hier rumliegen?
Och, die muss ich noch bewerten.
Wie bitte? Du hast das doch gerade alles in einer Schüssel verrührt.
Ja, und?
Ole, da sind Keks- und Kuchenreste drin, aber auch hier etwas, das ausschaut wie ein Stück Pizza. Und was ist das da?
Ja, ach, das sind Nudeln.
Ole!
Wieso? Ich pack da jetzt noch ordentlich Käse drüber und dann passt das schon.
Bis zum Sehen.
Ja, siehst du hier, das kommt jetzt kurz in den Ofen und schwupps. Nicht lecker.
Das glaube ich auch.
Also, dafür gibt es keine Eule.
Ich bin mir nicht mal sicher, ob wir das jetzt nicht als Sondermüll entsorgen müssen.
Ja, keine Ahnung. Ich muss jetzt erstmal was trinken. Seid doch so gut und räumt das hier eben ein wenig auf. Ich bin gleich
wieder
da.
Ole, bleibst du wohl hier? Ole, wenn du jetzt gehst, Ole. Ole!